Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rekordzulauf, Rekordgewinn. Die PostFinanz profitiert von der Bankenkrise. Eine halbe Milliarde für das neue Rüstungsprogramm. Der Bundesrat will vor allem Geld für neue Armeefahrzeuge. Brennpunkt Schule. Von der Schwierigkeit, Kinder mit Problemen in ganz normale Klassen zu integrieren. Um 13 Uhr die Kontroverse zur Abstimmung vom 7. März. Heute geht es um die Forschung am Menschen. Rendezvous am Mikrofon Martin Stucki und Simon Loy mit einem Nachrichtenüberblick.
Die PostFinanz hat letztes Jahr gute Geschäfte gemacht, sehr gute sogar. Sie meldet einen Rekordgewinn von 450 Millionen Franken. Das sind 90% mehr als im Vorjahr. Offenbar genießt die PostFinanz auch das Vertrauen vieler Leute. 126.000 neue Kunden zählte sie letztes Jahr. Die verwalteten Gelder nahmen um 40% zu. Im Umgang mit den vielen Neugeldern sind der PostFinanz aber weiterhin die Hände gebunden, da sie von der Politik keine Bankenlizenz erhält. Dazu Postchef Jürg Buche.
Wir würden gerne Hypotheken und Kredite für KMU in der Schweiz anbieten. Das würde dem Schweizer Markt gut tun und das würde unsere Risiken breiter verteilen.
Beflügelt von den guten Zahlen will die PostFinanz neue Filialen eröffnen und neue Stellen schaffen. Der Bundesrat hat das Rüstungsprogramm 2010 verabschiedet und beantragt dafür 530 Millionen Franken. Das sind 30 Millionen mehr als im Vorjahr. Der allergrößte Teil des Geldes, fast eine halbe Milliarde Franken, soll in die Erneuerung der Fahrzeugflotte der Armee gehen. Ausgaben sieht der Bundesrat zudem für die Ausbildung von Jetpiloten vor, sowie für den Unterhalt von leichten Transport- und Schulungshelikoptern. Der neue Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung heißt Fritz Zurbrück. Er ist derzeit Vizedirektor der Finanzverwaltung und folgt auf Peter Siegenthaler, der aus Altersgründen zurücktritt. Der parteilose Fritz Zurbrück wird sein Amt Anfang April antreten. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa bereitet sich auf einen der größten Arbeitskämpfe ihrer Geschichte vor. Grund: Die rund 4.500 Lufthansa-Piloten haben bei einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für Kampfmaßnahmen gestimmt. Sie verlangen eine Arbeitsplatzgarantie und mehr Lohn. Theoretisch sind schon in dieser Woche unbefristete Streiks möglich. Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg haben sich in den letzten zwei Wochen gegen 600 Steuerhinterzieher selbst angezeigt. Das hat der Finanzminister des süddeutschen Bundeslandes erklärt. Insgesamt seien das 85 Millionen Euro, die nachträglich versteuert werden müssten. Baden-Württemberg überlegt sich, eine Daten-CD mit möglichen Steuersündern zu kaufen. Ministerpräsident Mappus von der CDU hat erklärt, er wolle die CD kaufen, wenn dies rechtmäßig möglich sei. Die mitregierende FDP ist weiterhin gegen den Kauf. Wenn sich nächste Woche Toyota-Verantwortliche im US-Parlament wegen der Rückrufaktionen erklären müssen, wird der Toyota-Chef nicht dabei sein. Akio Toyoda erklärte, er konzentriere sich lieber darauf, die Qualitätskontrolle im Autokonzern zu verbessern. Anstelle von Toyoda wird nun der Verantwortliche für das amerikanische Geschäft die Fragen der Politiker beantworten. Toyota hat inzwischen angekündigt, in alle zukünftigen Modelle ein neues Bremssystem einzubauen. Dieses drosselt den Motor, wenn das Gas und das Bremspedal gleichzeitig gerückt werde, meldet der japanische Autokonzern. Die Bemühungen, Invalide wieder ins Alltagsleben zu integrieren, scheinen sich auszuzahlen. Die Unfallversicherungsanstalt Suva meldet nämlich, dass bei ihr die Zahl der neuen Invalidenrenten letztes Jahr zurückgegangen sei, um über 7% auf gut 2.000 neue Renten. Die Kosten gingen um 10% zurück und betrugen für diese Renten 570 Millionen Franken. Das sei der tiefste Stand seit der Einführung des Unfallversicherungsgesetzes vor 26 Jahren, so die Suva. In der Schweiz sind 44% der Assistenzärzte Ausländer. 5 Jahre früher waren es 32%, wie eine Umfrage der ETH Zürich und der Universität Bern zeigt. In den einzelnen Landesteilen sind die Unterschiede jedoch groß. Im Tessin beispielsweise sind 2/3 der Assistenzärzte Ausländer, in der Westschweiz ist es nur 1/3. Die meisten Ärzte mit einem ausländischen Staatsexamen stammen aus Deutschland. Das Amtsstatthalteramt Luzern hat gegen 23 Fußballhooligans Geldstrafen von bis zu 36.000 Franken verhängt. Die Randalierer waren vor einem Jahr bei 3 Fußballspielen an Ausschreitungen beteiligt. Von einem Großteil der Verurteilten waren zur Fahndung Fotos ins Internet gestellt worden.
12.36 Uhr, so geht es im Rendezvous weiter. 20 Milliarden mehr auf dem gelben Konto. Die PostFinance profitiert von den Problemen der Banken. Integration statt Separation. Auch lernschwache Kinder sollen in normale Klassen. Doch das hat seinen Preis. Eine Reportage aus dem Schweizer Schulalltag. Neuer Kick, aber keine Renaissance. Präsident Obamas Atomkraftpläne lösen weltweit Diskussionen aus, aber wohl keinen neuen AKW-Boom. Zu zögerlich, zu wenig radikal. Amerikanische Friedensaktivisten und Altlinke tun sich schwer mit dem Mann im Weißen Haus. Go Canada Go! Im Olympia-Gastgeberland gibt es nur ein Ziel, die Goldmedaille im Eishockey. Um 13 Uhr dann Abstimmungshilfe für den 7. März. Heute zur Forschung am Menschen. Bei uns diskutieren Nationalrätin Tiana Moser von den Grünliberalen und SVP-Nationalrat Leni Füglisthaler. Zuerst jetzt aber Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.549 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.46,76 gehandelt und der Dollar zu 1.0701. Zum Wetter. In Juranähe fällt heute ab und zu Schnee und unterhalb von 1.000 bis 1.200 Metern Regen. Lokal muss auch mit Regen gerechnet werden, die er gefriert. Vor allem in den Alpen und im Osten scheint mit Föhn zeitweise die Sonne. Im Süden ist es meist bewölkt und es fällt Schnee oder unterhalb von etwa 400 bis 800 Metern Regen. Die Temperaturen steigen beidseits der Alpen auf 2 bis 6 Grad, in den Föhntälern gibt es rund 10 Grad. Morgen Donnerstag ist es am Vormittag wechselnd bewölkt und stellenweise fällt Regen und ab etwa 1000 Metern Schnee. Am Nachmittag gibt es wieder einige sonnige Abschnitte bei 6 bis 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die PostFinance profitiert also von der Finanzkrise. Im letzten Jahr hat sie einen Geldzufluss von 20 Milliarden Franken erlebt. Nun schafft die PostFinance auch neue Stellen und stützt damit die serbelnde Briefpost. Priscilla Imboden.
Früher hatte eine Kundin oder ein Kunde der PostFinance im Schnitt 4'000 Franken auf dem Konto. Die neue Kundschaft bringt durchschnittlich 160'000 Franken zur PostFinance. Da stellt sich die Frage, was sie mit diesem vielen Geld macht. PostFinance-Chef Jürg Bucher erklärt.
Wir verfolgen seit Jahren eine sehr vorsichtige und langfristig ausgerichtete Anlagepolitik und haben demzufolge auch in der schwierigen Finanzkrise wenig Wertberichtigungen machen müssen.
In der Tat erlitt die PostFinance im letzten Jahr fast keine Ausfälle. Das ist beachtlich im Finanzkrisenjahr 2009. Die PostFinance schafft das, indem sie sehr konservativ investiert, das heißt vor allem in Staatsanleihen und in Obligationen großer Firmen mit guter Bewertung und praktisch keine Aktien kauft. Die Hälfte des Geldes legt sie im Ausland an, würde aber gerne mehr im Inland investieren. Weil ihr aber die Banklizenz bisher verweigert wurde, muss sie Hypotheken, Kredite und Fonds mit Partnern anbieten und die Gewinne teilen. Auch so wächst die PostFinance rasant. Deshalb schafft sie in diesem Jahr weitere 200 Vollzeitstellen, verteilt auf etwa 300 Mitarbeitende. Und diese neuen Finanzberater findet Jürg Bucher nicht nur unter frustrierten oder entlassenen Bankmitarbeitenden, sondern
eine ganz wichtige Quelle sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Poststellen. Für die ist der Wechsel zu PostFinance sehr attraktiv.
Die Mitarbeitenden der Poststellen werden dafür zu Finanzberatern umgeschult in einer Ausbildungsoffensive, die bereits seit einigen Jahren laufe. Jürg Bucher ist seit den Wirren im letzten Dezember auch Postchef. Er setzt auf Kontinuität. Zu der Ausrichtung der Post sagt er, alle Geschäftsbereiche sollten branchenübliche Ergebnisse erzielen.
Ein grundlegender Strategiewechsel ist dazu nicht nötig.
Ein stärkeres Engagement im Ausland, noch vor Wochen heftig debattiert, dürfte also kein Thema mehr sein. Das Sorgenkind der Post, der Briefversand, bleibe ein wesentliches Standbein der Post, sagt Jörg Bucher.
Das zweite Standbein ist tatsächlich Postfinanz und wir arbeiten sehr eng mit den Poststellen zusammen und die Poststellen profitieren natürlich auch vom Wachstum der Postfinanz.
Gut möglich also, dass die Goldgrube Postfinanz in Zukunft die säbelnde Briefpost stützen wird.
Sie lernen langsamer, verhalten sich auffälliger oder haben eine Behinderung. Trotzdem sollen solche Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in Kleinklassen, sondern in die normale Schule gehen. In verschiedenen Kantonen ist diese Integration bereits Realität, in anderen steht sie zur Diskussion. Doch die Kritik wächst, nicht nur aus der SVP, sondern auch in der Lehrerschaft. Denn Integration hat ihren Preis. Das zeigt auch die Reportage von Caroline Arn. Sie besuchte eine solche Klasse im Kanton Bern.
Ein Morgen im Schulhaus in Büren an der Aare. 20 Dritt- und Viertklässler singen.
Ich hasse Melken, da haut sie mir eins.
Es ist eine normale Schulklasse, aber neu gehören auch zwei ehemalige Kleinklassenschüler dazu. Die Kinder singen von der Weißen Geiß. Dieses Bild könnte auch für die Integration stehen. Sie ist zwar verlockend wie die Ziegenmilch, aber ebenso schwer zu bekommen. Eine Heilpädagogin rechnet mit einer Gruppe Kinder, darunter auch die ehemaligen Kleinklassenschüler.
Wie schwer ist das Buch?
195.
195
Gramm.
Ach, Gramm.
Die Klassenlehrerin rechnet mit der größeren Gruppe. Die Kinder stehen vor der Wandtafel.
Einer zeigt die Aufgabe, einer rechnet und einer kontrolliert.
Die Schule Büren ist von der Integration überzeugt und hat sie sorgfältig vorbereitet, Lehrerinnen und Lehrer weitergebildet. Seit letztem Sommer gibt es nun keine Kleinklassen mehr. Die ehemaligen Kleinklässler möchten nie mehr zurück.
Ich würde nie in eine kleine Klasse mehr gehen. Also man kann viel mehr mit Mädchen abmachen und es ist viel cooler.
Viel mehr Kinder, mehr können auch viel mehr abmachen jetzt.
Dazu gehören einfach Schüler, Schülerin sein, das sei das Wichtigste. Auch den anderen Kindern gefällt's.
Also ich kann ihnen helfen und sie können mir helfen. Gegenseitig, weil sie aber auch stärker.
Also ich bin einfach mit meinen Kollegen in der gleichen Klasse und das finde ich gut. Weil wenn ich in einer anderen Klasse wäre, dann wäre ich nicht mit meinem besten Freund zusammen.
Mit den Tücken der Integration kämpfen vor allem die Lehrerinnen. Denn die Heilpädagogin ist nicht, wie bei diesem Besuch, immer da. Lediglich 4 Lektionen pro Woche kommt sie in die Klasse. 4 Lektionen gehen einzelne Kinder in einen Spezialunterricht. Für die Klassenlehrerin Beatrice Kuster bedeutet dies,
die ganzen restlichen Lektionen muss die Regellehrkraft dafür sorgen, dass diese Kinder integriert werden.
Statt 50% arbeitet sie seit diesem Sommer fast 70%, 20% unentgeltlich. Es brauche mehr Zeit für Absprachen, die Klassenlehrerin müsse für jedes der schwächeren Kinder einen eigenen Lehrplan erstellen und die Unterrichtsmaterialien erarbeiten.
Das Maß ist übervoll, die Belastungsgrenze für uns Lehrkräfte ist zurzeit erreicht.
Wenn sie weniger arbeite, gehe es auf Kosten der Kinder. Wenn sie so weiterfahre, auf Kosten ihrer Gesundheit. Die Schule von Büren hat bei allen Lehrkräften den Mehraufwand für die Integration erhoben. Es seien rund 10-20%. Schulleiter Peter Hachen sagt,
viele sagen, wir kommen einfach an die Grenze. Und Einzelne, die haben diese Grenze bereits überschritten. Das weiß ich aus Gesprächen. Und das macht mir als Schulleiter hier große Sorgen.
Und auch pädagogisch hat Peter Hachen Bedenken. Nicht für die Durchschnittsschüler, sondern für die Schwächeren.
Kann ich dem Kind mit den besonderen Bedürfnissen auch das bieten, was es braucht? Und hier sage ich klar, kaum, kaum.
Kaum, sagt Schulleiter Hachen. Trotzdem, die Schule Büren hält an der Integration fest, fordert aber die dazu nötigen Mittel, zum Beispiel 2 Lehrpersonen pro Klasse.
Das war eine Reportage von Caroline Arn aus Büren im Berner Seeland. Im Kinderlied ist es einfach. Wenn eine weiße Geiß zu viele Probleme macht, wird einfach nie mehr eine weiße Geiß gemolken. Punkt. Aber wenn die Integration von schwierigen Kindern in die normale Schule so viele Probleme verursacht, müsste man denn nicht auch einfach aufhören damit? Die Frage geht an Caroline Arn.
Ich glaube, das ginge aus mehreren Gründen nicht. Ein Grund ist, dass die Separation, also diese Kleinklassen, auch zunehmend Probleme gemacht haben. Also am Beispiel des Kantons Bern kann man das sehr gut zeigen. In den letzten 10 Jahren sind dort die Kleinklassen wie Pilze aus dem Boden geschossen, also innerhalb von 10 Jahren 30% mehr Kleinklassen. Das hat ebenso viele Probleme gemacht. Als zweites ist dann auch das Pädagogische. Also wir haben es vielleicht im Beitrag gehört, es gibt durchaus Kinder, die glücklich sind, in einer großen Klasse zu sein. Und ich denke, das ist auch ein Argument für die Integration.
Jetzt gibt es ja Kreise, die das nicht so positiv sehen. Zum Beispiel Exponenten der SVP, die argumentieren, wenn lernschwache Kinder in Regelklassen integriert würden, geschehe das zum Nachteil der, ich sage jetzt mal, durchschnittlich begabten Kinder.
Ich denke, diese Kritik ist berechtigt bei einer Integration, die nicht gut funktioniert. Also wenn eine große Klasse ist, wenn nur noch Unruhe herrscht, dann können alle Kinder nicht mehr lernen. Es gibt aber Beispiele, die sehr gut funktionieren, also beispielsweise in den nordischen Staaten, in Finnland. Dort gibt es auch Studien, dass auch die schulischen Leistungen sehr gut sind. Die PISA-Studie zeigt es. Aber vielleicht muss man auch sagen, dort sind die Bedingungen anders. Dort unterrichten immer 2 Lehrpersonen an einer Klasse. Dort haben die Klassenlehrkräfte auch deutlich weniger Pflichtlektionen. Sie haben einfach mehr Mittel, mehr Zeit und dann klappt's.
Das heißt, erfolgreiche Integration ist eine Frage der Mittel, des Geldes.
Auf den ersten Blick könnte man das sagen, ja. Aber wenn man dann die Alternative anschaut, das sind eben diese Kleinklassen, und dann das Beispiel von Bern nimmt, wo diese Kleinklassen exorbitant angestiegen sind, dann muss man sagen, man weiß nicht, welches System wirklich billiger käme. Das zweite ist, dass auch die Kantone ihre Erfahrungen haben. Also der Kanton Zürich geht davon aus, dass die Integration nicht teurer kommt als die Separation. Der Kanton Bern hat die Mittel schon etwas angehoben und stellt eventuell auch weitere Mittel in Aussicht. Also die Handhabung ist da auch sehr unterschiedlich. Aber was genau, wie viel kostet, weiß man in der Schweiz nicht, weil noch nie Daten dazu erhoben wurden, gesamtschweizerisch. Also da besteht eine Datenlücke.
Trotzdem, die Integration von lernschwachen Kindern in die Regelklassen ist ein Thema in der Schweiz, wird umgesetzt in den Kantonen. Wie geht es denn jetzt weiter?
Ich denke, man muss noch einmal genau anschauen, was Integration heißt. Denn es heißt immer Integration so weit als möglich, und ich denke, das wird auch bei der Umsetzung berücksichtigt. Der Kanton Zürich beispielsweise will von den 3'000 Sonderschülern lediglich 800 integrieren, oder auch verhaltensauffällige Kinder sollen auch in Kleinklassen weiterhin unterrichtet werden können. Auch im Kanton Bern soll es weiterhin Kleinklassen geben. Der Kanton Bern spricht auch davon, dass es vielleicht in einigen Jahren wieder etwas mehr Kleinklassen geben wird als jetzt bei der Umsetzung der Integration. Ich denke, es besteht ein Konsens, dass beide Systeme, die Integration wie die Separation, in Zukunft es weiter brauchen wird.
Caroline Arn, DRS Inlandredaktion, über die Integrationsbestrebungen im Schweizer Schulwesen. «30 Jahre lang war der Bau neuer Atomkraftwerke in den USA kein Thema. Der Reaktorunfall von Harrisburg brachte die Atomenergie schwer in Verruf. Jetzt aber vollzieht Präsident Obama eine Wende. Er setzt sich für Kreditgarantien in Höhe von 54 Milliarden Dollar zum Bau neuer AKWs ein. Die Atomenergie ist für ihn eine weniger umweltschädliche Alternative zu Kohle, Öl und Gas. Trotzdem, Experten bezweifeln, dass es deshalb jetzt zu einer weltweiten Renaissance der Atomkraft kommt. Maren Peters.
Einen kleinen Kick für die Atomkraft werde es schon geben, aber eine Renaissance? Nein, sagt der unabhängige Nuklearexperte Michael Schneider, der auch Autor des Weltstatusreport Atomenergie ist. Aus einem einfachen Grund. Der Bau neuer Atomkraftwerke rechne sich nicht.
Wer Renaissance sagt, redet ja nicht von einer oder zwei oder fünf oder zehn Anlagen, sondern von Hunderten von Anlagen. Und die sind am Horizont nicht abzusehen. Das einzige Land, was wirklich massiv im Moment dazu baut, ist China. Dort sind im Moment 20 Anlagen im Bau.
Zwei westeuropäische Projekte verzögerten sich dagegen. Ein Atomkraftwerk des Konsortiums Areva Siemens in Finnland sei zum Beispiel über 3 Jahre in Verzug. Die Kosten würden inzwischen fast auf das Doppelte der ursprünglichen Bausumme geschätzt. Für Investoren ein Desaster.
Die Bilanz der Atomkraft nach 50 Jahren kommerzieller Atomenergienutzung ist eigentlich katastrophal. Eine Industrie, die jahrzehntelang existiert hat auf dem Markt, die zu staatlicher Hilfe greifen muss, weil sie selbst nicht konkurrenzfähig ist.
So eine Industrie habe keine Zukunft, meint Atomexperte Michael Schneider. Das sehen Finanzgrößen wie die Citigroup oder die Ratingagentur Moody's ähnlich. Aus ökonomischen Gründen raten sie in Studien ausdrücklich von Investitionen in Atomkraftwerke ab. Auch die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank hätten noch nie in Atomkraftwerke investiert, weil das zu riskant sei, sagt der Experte Michael Schneider.
Wenn die großen Finanzinstitute hier nicht bereit sind, ohne staatliche Kreditgarantien Geld zu geben, dann wird sich auf Dauer diese Technologie am Markt nicht halten können.
Die Atomlobby und auch US-Präsident Obama argumentieren dagegen, dass Atomenergie sauberer sei als fossile Brennstoffe wie Kohle und damit auch umweltfreundlich. Schneider hält das für kein sehr schlagfähiges Argument angesichts vieler ungelöster Probleme.
Das Problem Proliferation von atomwaffenfähigem Material ist ja heute besonders relevant. Die Fragestellung, wohin mit Atommüll, der zweifellos für Jahrtausende sicher untergebracht werden muss. Und schließlich die Frage der Sicherheit des Betriebs von Atomanlagen ist nach wie vor nicht geklärt.
Diese Fragen wird auch die Schweiz beantworten müssen. 3 Gesuche für neue Atomkraftwerke sind derzeit eingereicht. Das letzte Wort wird allerdings das Volk haben.
Maren Peters, wir bleiben in den USA. Irgendwie will Barack Obama der große Spagat nicht gelingen, der nötig wäre, um in der US-Politik wichtige Projekte zu verwirklichen. Die politische Rechte lässt sich kaum auf Kompromisse ein, und auf der linken Seite wenden sich die Leute enttäuscht von Obama ab, genau wegen seiner Kompromissbereitschaft. Besonders spürbar ist die Enttäuschung bei Obamas linker Basis in Kalifornien. Mark Zuckerman hat in San Francisco eine Tagung von Friedensaktivisten und anderen sozial engagierten Leuten besucht.
Ein bunter Hauch 60er Jahre schwebt über der Universität von San Francisco. Das Netzwerk der spirituellen Progressiven hat zur Konferenz geladen und mehr als 500 Gäste sind gekommen, die meisten im Pensionsalter. Betsy Rose sang schon während der Regierungszeit von Bush Vater gegen die Kriegsmaschinerie an.
Singing these songs in public was just a public testimony that we have not given up, the peace movement has not gone away, we are not defeated, and it really lifted everybody's spirits in a very powerful way.
Mit der Wahl von Barack Obama schien man endlich auf dem richtigen Weg zu sein, doch jetzt braucht die Friedensbewegung schon wieder moralische Unterstützung. Auch der neue Chef im Weißen Haus führt weiter Krieg. Sherry Morgan ist bitter enttäuscht.
The escalation of the war and the lack of focus on internal issues like healthcare and homelessness.
Der Krieg in Afghanistan gar noch ausgeweitet, kein Fortschritt bei der Gesundheitsreform, noch immer viel zu viele Obdachlose, alles wie gehabt, klagt auch Jen, eine der wenigen unter 40-Jährigen im Saal.
Everything from Guantanamo Bay to the promises he made to the gay population that he's not made good on.
Nur ja niemandem auf die Zehen treten scheine Obamas Devise zu sein, das bringe das Land doch nicht weiter.
Many people's toes politics, which is not getting anything done in this country.
Moment, wendet Darut Dorsey ein, 75 und ein Leben lang politisch aktiv. Der Präsident alleine könne doch nicht alles richten.
He can't do it alone. He's a very highly evolved human being.
Statt zu kritisieren, wolle sie Präsident Obama im Kampf gegen die Radikalen von rechts außen unterstützen.
I'm not here to bash Obama. I'm here for us to try to do something to counteract all the right-wing radicals.
Wie genau, das soll Rabbi Michael Lerner sagen. Für viele Friedensbewegte im Raum San Francisco eine Art spiritueller Führer.
So I'm going to ask if you would now to close your eyes and begin to breathe in deep, deep breaths and relax.
Zuerst aber gibt es eine geführte Visualisierung. Die Tagungsteilnehmer sollen sich vorstellen, wie sie in einem Ballon hoch über San Francisco schweben, dann über der USA und über der ganzen Erde und so die Welt als Einheit begreifen.
Now imagine that you were on a slowly ascending balloon or...
Sehr viel erdverbundener wird es den ganzen Tag nicht mehr. Das Netzwerk der spirituellen Progressiven hält es eher mit den großen Visionen als mit der Tagespolitik, was wiederum Michael Witte auf die Palme treibt. Für den lokalen Präsidenten der Grauen Panther politisiert Barack Obama schon jetzt viel zu abgehoben. Ihn müsste man zu einem fortschrittlichen Populismus zwingen. Im Klartext, zu Prügel für die Wall Street.
Anti-Bank, Anti-Boss, Anti-Police.
Das aber hat bei den ergrauten Friedensaktivisten keine Chance. Die wollen stattdessen einen globalen Marshallplan unterstützen, eine nationale Sicherheitsstrategie, die auf Edelmut und Fürsorge beruht.
It's about making changes through love and hope and understanding and working together.
Das dürfte den Obama-Gegnern nicht allzu wehtun. Die Republikaner können im Herbst bei den Zwischenwahlen mit großen Sitzgewinnen rechnen. Und Betsy Rose wird wohl wieder musikalischen Trost spenden müssen.
Max Ackermann bei Friedensaktivisten in San Francisco. Kanada und die Olympischen Winterspiele in Vancouver. Das sind viele Hoffnungen auf Medaillen. Im Gastland selbst aber gibt's nur eine Forderung, die Goldmedaille im Eishockey. So haben die Olympischen Spiele für die Einheimischen erst gestern richtig begonnen, mit dem ersten Eishockey-Match der kanadischen Nationalmannschaft. Sportredaktor Christoph Störche war dabei.
Dienstag 16.30 Uhr, Ortszeit in Vancouver. Die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft betritt das Eisfeld. 18.000 Fans sind aus dem Häuschen. Go Canada Go, immer und immer wieder. Wenn die Kanadier wählen könnten, dann ist klar, welche Goldmedaille sie nehmen würden. Eishockey der Männer, sagt Chris, Exil-Kanadier, extra für das Eishockey-Turnier angereist aus Los Angeles.
The hockey, no question, because it's our sport, you know, it's ours to lose.
Die Kanadier können nicht Gold gewinnen in Vancouver, sie können nur Gold verlieren. Im Mutterland des Eishockeys erwarten alle, wirklich alle, dass das kanadische Team gewinnt. Auch der 9-jährige Jim, der das erste Spiel der Kanadier mit seinem Vater im Stadion mitverfolgt hat. Jim sagt, was vom Eishockey-Team erwartet wird. Gold.
They have to win the gold medal.
Shona aus Nord-Vancouver sagt, warum Eishockey in Kanada so wichtig ist. Eishockey repräsentiert Kanada weltweit.
As I read today on a website, I think it probably is true, is that it kind of has to do with how we feel about ourselves as a nation. Hockey represents us worldwide.
Die Kanadier identifizieren sich mit dem Eishockey. In den Medien ist seit Tagen mehr über das Eishockey-Turnier und die Goldmedaille der Kanadier zu lesen, zu hören und zu sehen, als über alle anderen Sportarten. Die Ankunft der Spieler auf dem Flughafen machte in Kanada mehr Schlagzeilen als das Herren-Ski-Abfahrtsrennen. Das haben auch die Schweizer Eishockeyspieler festgestellt. Stürmer Martin Plüss.
Wenn man irgendwie Fernsehen schaut und so, das ist die ganze Zeit das Thema und das ist, glaube ich, einfach wirklich die Sportart, die am meisten zählt und die Leute leben fürs Hockey und haben ein enormes Interesse. Das ist schon ein riesen Unterschied, wenn man das bei uns in der Schweiz vergleicht.
Der Druck auf dem kanadischen Team ist enorm groß. So groß, dass Kapitän Scott Niedermayer im Namen der Mannschaft einen offenen Brief an die Fans geschrieben hat. Mit dem Versprechen der Mannschaft, alles zu versuchen, Gold zu gewinnen. Aber auch mit der Bitte an die Fans, nicht enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappen sollte mit der Goldmedaille. Genützt hat der Brief nichts. Für die Fans gibt es nur Gold, nichts anderes, bestätigt Marion aus Ottawa.
No, there's no other option.
Gold oder gar nichts. Der Auftakt gelang schon mal. Kanada gewann gestern gegen Norwegen gleich 8-0. Auch die Schweiz darf heute auf weitere Medaillen hoffen. Im Vordergrund steht die Abfahrt der Frauen. Sie beginnt um 20 Uhr Schweizer Zeit. Am Start sind Fabienne Sutter, Nadja Kamer, Nadja Stieger und Dominik Gysin. Und im Snowboard der Männer geht es heute in die Halfpipe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.